Medizin und Gesundheit. Mit Universitätsprofessorin Dr. Karin Gutierrez-Lobos.
Schönen Nachmittag beim Radiodoktor, liebe Hörerinnen und Hörer. Nach wie vor werden weltweit pro Jahr rund 4 Millionen Mädchen oder junge Frauen genital beschnitten, beziehungsweise, wie der heute eher gebräuchlichere Ausdruck lautet, am Genital verstümmelt. Es ist eine Praktik, die vor allem in afrikanischen Ländern, aber auch einigen Ländern Asiens und des Nahen Ostens stattfindet. Schamlippen und Klitoris werden in einer schmerzhaften Prozedur ganz oder teilweise entfernt. Die Betroffenen leiden ihr Leben lang an den Folgen. Zahlreiche Frauen aus diesen Herkunftsländern leben auch in Österreich und bedürfen einer sensiblen medizinischen Betreuung. WHO, UNICEF und zahlreiche NGOs verurteilen die Praktik als Verletzung des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit und fordern ein generelles Verbot. In den meisten betroffenen Ländern gibt es dieses Verbot mittlerweile. Auch in allen EU-Mitgliedstaaten wird FGM strafrechtlich verfolgt. Die öffentliche Diskussion zu weiblicher Genitalverstümmelung gestaltet sich indes schwierig, weil oftmals westliche, also quasi neokoloniale Wertungen ohne Kenntnis des Lebenskontextes der betroffenen Frauen mit einfließen. Wir haben heute hier drei Expertinnen, mit denen wir dieses Thema diskutieren werden. Und ich freue mich sehr, bei mir im Studio hier im Funkhaus in Wien ist Frau Doktorin Umima El Yelede. Sie ist Medizinerin und Gesundheitsberaterin und Expertin für genitale Verstümmelung am Frauengesundheitszentrum FEM Süd an der Klinik Favoriten. Und am Telefon darf ich sehr herzlich begrüßen Frau Doktorin Ines Kohl. Sie ist Sozialanthropologin und Generalsekretärin der Aktion Regen, Verein für Entwicklungszusammenarbeit, sowie Frau Doktorin Susanne Hölpfer, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und sie arbeitet in der Ambulanz für Patientinnen nach weiblicher Beschneidung an der Klinik Otterkring. Herzlich willkommen an alle meine Gäste und ich darf mit Ihnen, Frau El Yelede, beginnen. Wovon genau sprechen wir denn, wenn wir von weiblicher Genitalverstümmelung sprechen? Sie sind ja aus dem Sudan, ein Land, wo das durchaus stattfindet. Welche Bandbreiten gibt es da?
Ja. Schönen Nachmittag von mir auch. Ja, ich komme aus dem Sudan und leider die Prävalenz von weiblicher Genitalverstümmelung ist sehr hoch auch in Sudan, über 84, 86%.
Ist es dort verboten?
Es ist auch verboten, mhm. aber war nicht so wirklich gesetzlich verboten. Mhm. Es ist nur seit letzter Jahr, gibt es ein klares Gesetz gegen FGM im Sudan. FGM bedeutet die alle Verfahren, die teilweise oder vollständig Entfernung der äußeren Genitalien zum Ziel haben, aus nicht medizinischen Gründen. Ja? Das heißt, alle Angriffe in Genitalien, die kein notwendiger medizinischer Grund nennt man weibliche Genitalverstümmelung.
Mhm. Ist das im ganzen Sudan so oder findet das im ganzen Sudan statt oder gibt es bestimmte Gebiete, wo das gehäuft auftritt?
Es ist leider, wie ich wissen, es ist sehr breit in Sudan. Ja, es ist in aller, es ist nicht so wie ganz wichtig, dass jemand, der sehr gut Ausbildung hat oder jemand, der sehr niedriges Niveau hat oder jemand, die sehr open mind. Es ist etwas tief in Kultur, tief verwurzelt in unserer Kultur. Und leider, es betrifft die allermeistens. Ja, natürlich gibt es Familien, die von Anfang an haben kein FGM, es ist kein Thema, aber leider, wie habe ich gesagt, über 86% sind.
Das heißt, dort ist tatsächlich eine sehr, große. Ja, gibt es Länder, wo nur bestimmte Gebiete betroffen sind?
Ja, gibt es zum Beispiel in Nigeria, gibt es ein bestimmtes Gebiet im Nord von Nigeria, wo es ist praktiziert, aber nicht alle. Es ist der Prozent ist 25%. Zum Beispiel Beispiel Ghana ist es auch sehr weniger Prozent. Gibt es Länder, die wirklich mit sehr wenig Prozent, Benin auch, es ist vielleicht 1%, Äthiopien 74%. Es hängt ab, ja.
Okay, das heißt, es ist auch sehr variabel und es hat aber im Wesentlichen nichts mit Bildung zu tun, sagen Sie, oder?
Ja, Frau Doktor, habe ich gehört immer, dass die Bildung macht Unterschied. Ja. Aber wie ich meine Community kenne und verschiedene praktizierende Community kenne, es ist wirklich macht kein
Unterschied. Gibt es ein Land-Stadt-Gefälle oder ist das auch unabhängig davon, dass eher Frauen in der Stadt betroffen sind oder am Land?
Es hängt ab, vielleicht mehr von der Familie selber, wenn die Familie sehr konservativ ist, egal ob sie gute Ausbildung hat oder nicht. Es hängt ab, glaube ich, von Kultur.
Von Teil traditionalistischen Einstellungen.
Mhm. Es ist von Bedeutung von weiblicher Genitalverstümmelung. Ja. Mhm. Die Werte von weiblicher Genitalverstümmelung.
Frau Doktorin Kohl, nun ist ja mit dem Begriff, man verwendet ja heutzutage, wie wir am Anfang gesagt haben, eher auch politisch den Begriff der Verstümmelung im Gegensatz zur Beschneidung. Und nimmt man hier bewusst auch eine wertende Haltung ein? Wie sehen Sie das als Sozialanthropologin?
Na, ich glaube, man muss ganz, ganz stark unterscheiden, mit wem spricht man. Spreche ich über das Thema, dann spreche ich von Verstümmelung. Einfach, um es wirklich als das zu sagen, was es ist. Aber wenn ich mit betroffenen Personen spreche, dann muss ich den Begriff Beschneidung vielleicht eher nehmen, beschnitten, weil ich sonst ein zusätzliches Trauma noch an die Frauen richte. Aber ich glaube, dazu kann die Frau Elede viel, viel mehr noch sagen, weil sie ja wirklich mit Betroffenen zu tun hat. Mhm. Wenn wir im Feld, also wir ist jetzt unsere Organisation, wenn wir da zu tun haben, dann haben wir sowieso die emischen Begriffe, also sprich die Begriffe, die in den jeweiligen Regionen auch angewandt werden. Und wir sind in Ost- und in Westafrika aktiv. Wir bilden ja Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus, die primär zum Thema Familienplanung und sexuelle Gesundheit aufklären. Mhm. Und uns ist es so wichtig zu sagen, dass FGM nicht isoliert gesehen werden kann, sondern wirklich im Zusammenhang mit Familienplanung, weil das große Problem ist, es betrifft sehr oft sehr junge Mädchen, die werden danach durch den Akt, in Kenia sagt man the cut, also das ist der Schnitt, zu erwachsenen Frauen. Das heißt, die sind dann sowieso automatisch auf dem Heiratsmarkt verfügbar, werden dann meist verheiratet, werden aus den Schulen genommen und dann beginnt das Prozedere, dass die von einer Schwangerschaft in die nächste schlittern, beginnt mit Teenager-Schwangerschaft und so in eine lebenslange Abhängigkeit geraten, weil sie die Schule nicht fertig gemacht haben, weil sie ihr Leben lang eben auch keine Arbeit oft dann, keine gute annehmen können und von ihren Ehemännern, so es die denn überhaupt gibt, und den Familien abhängig bleiben. Und da spielen die Begriffe jetzt eigentlich für uns vor Ort, lokal, eher eine untergeordnete Rolle.
Aber das heißt, Sie orientieren sich eben an den Bedürfnissen der Frauen auch, oder welche Sprache auch diese Frauen oder wie sie selber das auch bezeichnen. Das ist, glaube ich,
wichtig ist, wir haben lokale Personen, also wir trainieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von lokalen NGOs, von Institutionen, Organisationen, also das angefangen von Universitäten und Health Training Centers in Kenia und Tansania. Und die gehen dann hinaus in die Dörfer, in die Communities und bringen das Wissen weiter. Mhm. Das ist unser Ansatz, weil wir der Meinung sind, wir, also von dem europäischen Standpunkt her geht es sowieso nicht, zu sagen, na, und ihr dürft es nicht beschneiden, weil das ist schlecht. Weil man darf ja auch nicht vergessen, die Leute wollen den Mädchen was Gutes tun. Das ist ein Ritual, das ist in der Tradition verankert. Nächste Problem, weil nicht alles, was
Frau
Tradition
Dr.
Ringel, ist,
vielleicht
ist
machen
gut.
Wir das in einer nächsten Runde. Ich habe jetzt nur noch eine Frage. Na, wir kommen zu diesem Thema eh noch. Wie alt sind denn diese Mädchen bei denen oder junge Frauen, bei denen die Genitalverstümmelung stattfindet?
Das hat die Frau Jelle schon angesprochen, das ist ja unterschiedlich, je nach Region. Wir arbeiten in Kenia, Tansania, Äthiopien. Mhm. Da beginnt es im Alter von 8, 9, 10 Jahren bis hinauf 16, 17.
Okay. Mhm. Frau Doktorin Hölpfer, nun Sie arbeiten ja in Ihrer Ambulanz mit diesen Frauen. Vielleicht einmal vorab, was sind denn tatsächlich die körperlichen Folgen für Frauen, die beschnitten sind aus Ihrer gynäkologischen Sicht? Welche Folgen sind zu erwarten?
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Was wir sehen sehr, sehr häufig, sind Schmerzen bei der Regelblutung und auch sehr häufig Probleme beim Geschlechtsverkehr. Das kann bis dazu gehen, dass der Geschlechtsverkehr gar nicht möglich ist. Es kommt aber dann auch in Abhängigkeit vom Status der Beschneidung zu Infektionen, die immer wieder auftreten können, Blasenentleerungsstörungen und auch, wenn die Frauen schwanger werden, zu Problemen bei der Geburt.
Welche jetzt vielleicht nicht ganz detailliert, aber welche Möglichkeiten der Beschneidung oder welches Ausmaß der Beschneidung gibt es denn, Frau Doktorin Hölpfer?
Also wir teilen das grob in drei verschiedene Stadien ein. Der Typ 1, wo nur die Klitorisvorhaut und die Klitorisspitze entfernt werden. Der Typ 2, wo auch die kleinen Schamlippen entfernt werden. Und der Typ 3, wo wirklich auch Teile der großen Schamlippen entfernt werden und dann auch in unterschiedlichem Ausmaß das vernäht wird und dadurch auch der Scheideneingang verengt wird beziehungsweise die Harnröhre bedeckt wird und dann sowas wie Urinieren auch einfach normal nicht mehr gut möglich ist.
Das heißt, das ist mit sehr wesentlichen, einmal körperlichen Beschränkungen verbunden. Wie schaut es mit den psychischen Begleiterscheinungen aus? Frau Doktorin Hölpfer, können Sie dazu auch was sagen?
Das ist ein vielfältiges Problemfeld. Ich muss sagen, der größte Teil der Arbeit ist ja eigentlich bereits gemacht, wenn die Patientin bei mir ist. Und das ist der Teil der Arbeit, den bei uns in Wien dankenswerterweise das FEM Süd und allen voran die UMEMA machen. Da sind sehr, sehr viele Ängste dabei, überhaupt sich in einer Ambulanz vorzustellen. Nämlich einerseits Angst vor dem Besuch beim Frauenarzt. Vielleicht war die Patientin noch nie beim Frauenarzt oder hat schlechte Erfahrungen gemacht. Angst vor der Untersuchung, davor, dass das wehtut. Und wir haben auch viele Frauen, die nicht nur durch eine Beschneidung traumatisiert sind, sondern die vielleicht auch auf der Flucht sexuelle Übergriffe erlebt haben. Angst vor einem Stigma, einerseits durchs medizinische Personal und andererseits auch durch die eigene Community, wenn man sich Hilfe sucht. Also das ist sicher schwierig und das sind die Barrieren, die eigentlich die Berater niederbrechen, bevor sie dann zu uns kommen.
Ja, das werden wir dann auch noch, glaube ich, in einer späteren Runde noch näher drauf eingehen. Eine kurze Frage noch an Sie, Frau Doktorin Hölpfer. Kann man oder was können Sie tun, um derartige Eingriffe rückgängig zu machen? Kann man das rückgängig machen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nach Ausmaß des Beschneidungstyps. Wir bieten auch bei uns in der Klinik Otterkring, aber es gibt auch zwei andere Häuser noch in Wiener Gesundheitsverbund, die das anbieten, eine Behandlung und operative Therapie, nämlich dass wir die Narbenplatte eröffnen, dass wir, wenn Klitorisgewebe vorhanden ist, das auch noch freilegen. Und dann gibt es große rekonstruktive plastische Eingriffe, wo dann wirklich das ganze äußere Genital rekonstruiert wird. Das machen wir aber in der Klinik Otterkring nicht. Und unsere Patientinnen, muss ich sagen, äußern auch nicht primär den Wunsch danach, dass das plastisch so ausschaut, als ob nichts passiert wäre, sondern die suchen eigentlich eine Erleichterung in Hinsicht auf ihre vielen Beschwerden.
Ja, also da geht es um die Schmerzreduktion, um das Urinieren und um ähnliche Dinge. Nicht, das steht offenbar im Vordergrund dabei.
Genau.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun sind auch Sie wieder an der Reihe und können wie üblich in der Sendung bei uns anrufen und mitdiskutieren. Unsere Telefonnummer ist 0800 22 69 79. Frau Doktorin L. Jelede, jetzt aus welchen Gründen oder aus welchen vielfältigen Gründen wird denn dieser Eingriff der Genitalverstümmelung überhaupt gemacht?
Ja, es gibt es auch sehr große oder verschiedene Gründe, warum die Leute FGM praktizieren. Ja? Von allem es ist etwas, auch von Name her, in meistens von arabischen Ländern, die FGM praktizieren, sie nennen für FGM als Reinheit. Und das nur von dem Wort her etwas größer bedeutet. Es ist auch eine Gesellschaft und Geschlechtsidentität. Es ist auch eine gute Sache, wo die Mädchen sind reif jetzt, sie sind Jungfrauen, sie finden einen guten Mann, sie bekommen einen großen Brautpreis. Sogar gibt es auch einen medizinischen Grund. Sie denken, dass die Frauen, die beschnitten, die dritte Form, die Frau Dr. Susanna gesagt, mit dieser Form, das bedeutet bedeutet dann, es ist Schutz von Gebärmutter und das Kind, wenn die Frauen nicht schwanger sind. Es ist auch eine Sache, die macht die Fruchtbarkeit von Frauen sehr hoch.
Okay.
Und vergessen wir auch nicht die Sexualität. Es ist auch reduzieren die Frauensexualität, Frauensexualität unter die Kontrolle, damit die Frauen wirklich Zeit für Haushalt und für Kinder haben.
Also weniger Lust empfinden.
Ja, weniger Lust, aber ja, und es ist im Sinn von Schutz von Frauen und Mädchen.
Nun wird ja immer wieder betont, dass eben die Tradition eine große Rolle spielt und manche Mythen, Meinungen gehen ja auch oder laufen darauf hinaus, dass man sagt, das hat sehr viel mit Religion zu tun. Hat es tatsächlich viel mit Religion zu tun?
Eigentlich nicht, weil wenn man die Mappe von FGM in Afrika schaut, ja, es gibt es Länder wie Äthiopien, wo die Mehrheit sind Christen, aber die alle praktizieren FGM, das ist über 78%. Sudan, wir haben auch 10% mehr oder weniger sind Christen, aber die alle praktizieren FGM, Ägypten auch, die selber und mehrere andere afrikanische Länder. Es ist mehr Tradition, weil es ist angefangen in pharaonischer Zeit. Ja? Damals gibt es keinen Christen, gibt es keinen Islam, ja, aber mit der Zeit, das ist so, die Leute haben das irgendwie adaptiert und mit Religion dann gemischt, weil wenn wir über Religion in unsere Länder reden, dann gibt es keine weitere Diskussion und das ist eigentlich eine sehr gute Cover, dass man FGM praktiziert. Aber es ist wirklich mehr Kultur.
Das heißt, man kann es auch nicht, so wie es ja manchmal fälschlicherweise gemacht wird, einer Religion zuschreiben, sondern es wird eigentlich in allen, in diversesten Religionen durchgeführt.
Überhaupt nicht, weil wenn wir sehen jetzt, gibt es Somalia, die rein Muslimland, ja, die FGM praktiziert und dann kommt Ägypten und Sudan, aber in Saudi-Arabien, in Libanon, in Emirat, in anderen Ländern, die muslimischen Länder, ist nicht praktiziert, in der Türkei nicht praktiziert, in Bosnien, meine ich, die, wo Islam ist, in Europa, sie praktizieren auch kein FGM. Ja, es ist mehr in Kultur, ja, aber natürlich die Leute versuchen etwas anders damit. Ja, gibt es keine viel Diskussion darüber.
Das heißt, es wird auch innerhalb ihrer Communities in Afrika das nicht angesprochen als, oder wie wird das empfunden? Wird es als schmerzhaftes Prozedere dargestellt, auch mit den Folgen, die wir gerade gehört haben?
Vielen Dank, Frau Doktor, für diese Frage, weil es ist nie gesprochen so direkt wie in westlicher. Die Mädchen, manchmal wissen, heute gibt es Beschneidung, aber gibt es keine Diskussion, das ist von Religion oder nicht. Kann sein, alles Schönheit gesehen, es ist etwas gemacht, ohne darüber zu reden.
Das heißt, es ist Tabu. Es wird
es ist großer Tabu und wir reden nicht darüber, wir diskutieren nicht. Wir wissen nur, dass dieser Ritual wird heute oder morgen gemacht und etwas Gutes ist.
Ja. Frau Doktorin Kohl, nun, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, hier auch Hilfestellung zu leisten, wo es so schwierig ist, auch darüber zu sprechen, wo es so tabuisiert ist? Wie gehen Sie da vor? Sie haben schon gesagt, Sie versuchen also so quasi auch Peers auszubilden, aber wie stellt sich das in der Praxis dar?
Pardon. Ich erkläre es Ihnen vielleicht am besten an einem Beispiel. Wir haben jetzt vor allem in Kenia sehr stark damit zu tun. Da gibt es in Westkenia eine Gruppe der Kurier, die durch die Corona-Maßnahmen die letzten 2 Jahre nicht beschneiden durften. Das hat heuer jetzt ganz stark begonnen. Und da haben wir jetzt versucht, gemeinsam mit 3 anderen NGOs unsere Kräfte und Kompetenzen auch zu bündeln und ein Safe Camp zu errichten, wo wir gefährdete Mädchen vorher identifizieren, und zwar gemeinsam mit der Polizei, mit sogenannten Child Officers, sowie Gesundheit oder Jugendamt, Beamtinnen in der ersten Linie. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch die Familien aufgesucht, haben mit ihnen gesprochen, erklärt, warum die Mädels in das Safe Camp kommen, was dort gemacht wird, und haben die Einwilligung quasi von den Eltern auch bekommen per Unterschrift. Und diese Mädchen wurden dann in
mehreren Wochen quasi betreut, wo sie jetzt nicht nur aufgeklärt wurden, weil eben, wie die Ömümer schon gesagt hat, die wissen teilweise nicht, was mit ihnen da passiert. Mhm. Und wo wir auch die Eltern einbezogen haben, wo wir auch den Eltern erklärt haben, was da gemacht wird. Auch die wissen es nicht. Und ich möchte noch ein Beispiel nennen, auch von einer Kollegin, eine kenianische Filmemacherin, die in Deutschland lebt, die selbst verstümmelt wurde, die einen Film gemacht hat. Ist sicher bekannt, Beryl Magoko, mit einem ganz tollen Film, The Cut. Und sie hat den Film 2013 bei einem Filmfestival in Burkina Faso gezeigt, wie sie in Kenia gemacht wird. Und danach sind Männer mit Tränen in den Augen aus dem Raum gegangen, weil sie gesagt haben, sie haben nicht gewusst, was ihren Mädchen da angetan wird. Und wir setzen eben an mit Wissen, den Leuten erklären, was wird gemacht, weil im Fall von Kenia ist es primär so eine Mischung aus Klitorisbeschneidung und oder auch Schamlippenbeschneidung. Und das Schlimme daran ist, diese Klitorisbeschneidung wird immer als nur Klitorisbeschneidung oft abgetan. So quasi ist da mal froh, dass nur das beschnitten wird. Aber die Klitoris ist ein Organ. Und unser Verein wurde von einer Gynäkologin gegründet, Dr. Maria Hengstberger. Die hat irrsinnig tolle Aufklärungstools erfunden, damit man diese komplexen Themen der Bevölkerung mitgeben kann und verständlich machen kann. Und wir haben ein Klitorismodell entwickelt, also ein Stoffmodell, wo man die Klitoris rausnehmen kann. Das Ganze ist in Blau, dass es ja schön entkörperlich ist und ja nicht zu sehr eben an das Tabu anstößt. Und da erklären wir, was ist die Klitoris? Das ist das Äquivalent zum Penis, das kann ich nicht abschneiden. Ne? Mhm. Und durch diese Wissensvermittlung kommt es dann schon, wie wir gemerkt haben, zu einem großen Umdenken und dass die Leute sagen, okay, ich wehre mich jetzt dagegen oder ich stehe auf, wenn die Großmutter, der Großvater, wer auch immer sagt, ihr müsst das machen. Und auch die Mädchen wehren sich, weil oft ist auch dieser Peer-Pressure-Group sehr groß. Die Mädels machen das, weil sie so sagen, die Freunde macht das auch und dann sind wir tolle Mädchen und tolle Frauen.
Und wir müssen dazugehören, nicht? Das ist ein wichtiger Punkt.
Genau, also Zugehörigkeit und Armut dann ein Geschenk bekommen, ist ganz, ganz gravierend.
Ja. Wir haben jetzt eine Hörerin am Telefon. Schönen Nachmittag, Frau Semlitsch.
Ja, grüß Gott. Ich höre Ihnen sehr aufmerksam zu und ich bin auch sehr froh, dass man dieses Thema auch bespricht und dass es da Aufklärung gibt. Dass ich mich frage, wenn ich Ihnen zuhöre, das ist, was passiert eigentlich mit dem Lustempfinden? Also wenn da diese Nervenzellen also so zerstört werden, frage ich mich, was da also an körperlichen Trauma da übrig bleibt, dass man eben Schwierigkeiten hat, wahrscheinlich Lust zu empfinden, auch psychisch dann in Folge, also nicht nur körperlich, sondern psychisch. Und was mit der Orgasmusfähigkeit passiert.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage. Vielen Dank, Frau Semlitsch. Frau Eljelede, können Sie dazu ein bisschen was sagen?
Vielen Dank für die Frage, die ganz wichtige Frage. Ihr ist natürlich die Frauen, die mit totaler Entfernung der Klitoris Spezia haben immer Probleme mit Lustempfinden. Ja, sie beschreiben das ganz anders, nicht mit Orgasmus, aber sie sagen, sie haben keine Lust oder sie versuchen zu erklären, dass sie zum Beispiel, das war interessant, eine Klientin, die sagt mir, ich bekomme kein Wasser, wenn ich mit meinem Mann schlafe. Ja? Und warum habe ich das jetzt gesagt? Weil es geht es um, was bedeutet Sexualität in Praktizierenden der Community. Welches Konzept von Gesundheit, aber auch von Sexualität haben die Praktizierenden der Community im Kopf? Ja? Sie reden von Orgasmus und das reden wir nicht in unseren Ländern. Ich habe das auch nicht in Medizin irgendwann studiert. Ich habe Medizin in Libyen studiert. Auch in meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen und natürlich auch in der Beratung ist es sehr schwer, eine Frau darüber spricht. Ja? Es ist auch psychische Belastung vom weiblichen Genitalverstümmelung für die verstümmelte Frauen oder für beschnittene Frauen, die FGM-betroffene Frauen. Nimmt kein viel Platz, weil FGM es ist etwas Gutes ist. Ja? Abgesehen von den Schmerzen, die passieren am Anfang oder auch von den Komplikationen, die Frauen nicht bewusst sind.
Ja, also das Infektionsrisiko zum
Beispiel. Ja, es ist alles nicht bewusst. Ja. Und das kennt Dr. Susanna sehr gut, weil wir arbeiten zusammen. Aber ich glaube, durch die Aufklärung, wegen Ihrer Frage, durch die Aufklärung, dann kommen wir auf diese Education, das gibt es, etwas heißt Sexualität und es ist sehr und schön. Ist und das? Jede Frau hat das Recht, diese schönen Gefühle zu haben, zu leben. Und so dann kommt die Prävention, so können wir eine Generation frei von FGM und kann sein Leben auch, Sexualität auch genießen. Ja?
Das heißt, es geht um überhaupt ein neues Konzept oder ein Konzept Sexualität zu denken und auch die Aufklärung darüber, was das alles beinhaltet.
Ja, genau.
Nicht nur
genau.
Körperlich, auch psychisch.
Und, genau, weil es ist so, in Femsud gibt es diese Beratungskonzept haben wir von Anfang an bewusst, es fehlt Aufklärung. Dann machen wir die Aufklärung durch Beratung, Workshops, Seminare, Vorträge für Frauen und die Community. Und dann haben wir die Sensibilisierung durch die Multiplikatorinnen-Schulung. Ja. Und dann haben wir auch BIRS gebildet, haben wir unter 20 Frauen von verschiedenen Ländern aus der praktizierenden Community gebildet, die jetzt in ihrer Community arbeiten. Haben wir 18 Männer auch von verschiedenen praktizierenden Ländern, die jetzt auch in ihrer Community arbeiten. Und wir entwickeln unsere Arbeit weiter. Wir sind jetzt im Frauengesundheitszentrum Femsud, einer FGM-Koordinationsstelle österreichweit. Und das finde ich sehr schön. Ja.
Wir haben noch einen Hörer am Telefon. Herr Lämmerer, bitte.
Ja, grüß Gott, danke, dass dieses Thema aufgeworfen wird. Und ich habe eine Frage, wie viel hat das Buch und der Film Die Wüstenblume beigetragen?
Ja, jetzt möchten wir das lieber. Vielleicht fragen wir Frau Doktorin Kohl, ob sie kurz was dazu sagen kann.
Dazu kann ich gar nicht sagen, außer dass, dass der Film, zumindest bei uns jetzt in Österreich, glaube ich, das anstoßende Element war, um das Thema ein bisschen auf den Tisch zu bringen. Ansonsten war das bisher, glaube ich, bei uns nicht so sehr bekannt. Aber das Gute daran ist, um generell gegen FGM vorzugehen, wir müssen uns zusammentun, wir müssen Solidarität zeigen. Es gibt gerade im globalen Süden ganz, ganz viele tolle Initiativen. Das sind Frauengruppen, das sind Männergruppen, vor allem junge Leute, die damit Schluss machen wollen. Und denen muss man schon noch irgendwie die Hand reichen und sagen, okay, machen wir es gemeinsam. Also wenn wir auf dieser Welt irgendwie gut leben wollen, müssen wir es gemeinsam schaffen. Und auch dieses Thema muss gemeinsam angegangen werden. Und natürlich, wenn dann Leute wie die Wolf Dirby vorne stehen und da Kampagnen mit bestreiten, dann hat das eine Zugkraft. Und wir haben jetzt auch beschlossen oder begonnen, eine Social-Media-Kampagne aufzuziehen in Österreich, wo wir neben unseren Partnerorganisationen auch Leute aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft fragen. Und wir haben so eine tolle Rückmeldung bekommen. Das läuft gerade. Das wird jetzt dann am 7. Mai, dem Tag der genitalen Selbstbestimmung, veröffentlicht. Das ist auch ein Tag, der, glaube ich, nicht so bekannt ist bei uns. Aber wo wir gemerkt haben, es ist ganz, ganz viel Wissen gefragt bei uns. Und mit diesem Wissen wollen wir beitragen. Und zuerst geht es darum, aufzuklären. Und dann können wir gemeinsam gute Strukturen machen, um vor Ort auch die Politik zu zwingen, die Gesetze, die es ja gibt, doch endlich mal einzuhalten und wahrzunehmen und zu sanktionieren.
Sie wollten noch was ergänzen, Frau Jelili?
Ja, ich möchte sagen, dass die ohne Varisdiere hätten wir heute nicht hier gesessen und darüber gesprochen.
Also Sie schreiben dem große Bedeutung.
Ich begrüße Sie und sie hat für uns die Tür geöffnet. Sie ist sehr mutig.
Also man braucht ja oft so einen Anstoß.
Und natürlich
Anstoß
hat
auch
sie immer nur die Wahrheit über FGM gesagt.
Ja. Frau Doktorin Hölpfer, kommen wir noch ein wenig auf die medizinischen Fragen zurück. Wird in Österreich auch FGM praktiziert? Auch wenn es keine offiziellen Belege dafür geben mag?
Zu meinem Kenntnisstand nicht.
Okay.
Das geistert immer wieder durch die Medien. Ja. Ich denke, also in Österreich steht das unter Strafe und zwar nicht nur für die, die es praktizieren, sondern auch für die, die irgendwie Mitwisser sind.
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, dass man wirklich Schwierigkeiten hätte, jemanden zu finden, der das hier macht und auch, dass es sicher der leichtere Weg ist, wenn man das möchte, ein Kind zu nehmen und mit ihm ins Heimatland zu fliegen und das dort vornehmen zu lassen.
Und das findet Ihrer Erfahrung nach auch statt?
Das denke ich schon. Es ist aber so, dass mit den Beschneidungen hier in Österreich, wir gehen davon aus, also dass doch ein gewisser Prozentsatz von beschnittenen Mädchen auch akut eine Komplikation erleidet. Und das müssten wir dann in den Krankenhäusern auch sehen, weil diese Mädchen ja dann auch gebracht werden würden, wenn sie zum Beispiel stark bluten und so weiter.
Ja. Sagen Sie, Frau Doktorin Höpfer, wie ist denn das mit dem Wissen überhaupt der Ärztinnen und Ärzte, also hauptsächlich auch der Allgemeinmedizinerinnen, die ja schon oft die erste Anlaufstelle bei Beschwerden sind, bei Harnwegsinfekten zum Beispiel. Sind die ausreichend ausgebildet, geschult in diesen Fragestellungen?
Sagen wir so, es wird immer besser. Mhm. Es arbeiten ja auch alle möglichen Beteiligten daran, die Frau Professor Dörfler aus dem AKH, mhm. die UMEMA, ich, wir machen mhm. immer wieder Fortbildungen, Schulungen. Aber prinzipiell ist es so, dass man sich in der medizinischen Community, und da zählen nicht nur praktische Ärzte, Schulärztinnen und yeah. so weiter dazu, sondern auch Hebammen zum yeah. Beispiel, wirklich wünschen würden, ein breites Wissen und auch eine gewisse Kultursensibilität, was das Thema betrifft. Das ist der Umgang oft nicht leicht und man kann leicht Frauen verschrecken oder vertreiben, wenn man zum Beispiel dann sehr schockiert ist, wenn man so einen ja. Befund sieht. Und es wäre gut, wenn wir da noch breiter aufgestellt wären. Und da rede ich jetzt nicht nur von Wien. Gerade in den Bundesländern ist oft wirklich jemand mit einem gewissen Expertenwissen schwer zu finden, mhm. weil auch die Anzahl der Frauen, die betroffen sind, wahrscheinlich niedriger sind ja. als in Wien.
Wo gibt's denn jetzt in Österreich, weil Sie das gerade gesagt haben, Anlaufstellen, medizinische für betroffene Frauen?
Also wie gesagt, in Wien mhm. sind wir sehr privilegiert. Da haben wir 3 Krankenhäuser, mhm. die sich mit dem spezialisiert befassen. Ich weiß auch, dass in Innsbruck eine Spezialisierung besteht, dass in Hallein etwas aufgebaut wird. Und dann halt Einzelkämpfer, würde ich sagen, ja. die vor Ort betroffene Frauen betreuen. Aber jetzt zu meinem Kenntnisstand keine Spezialambulanzen oder spezielle Begutachtungen.
Das heißt, zwischen dem äußersten Osten und Westen findet sich wenig an Versorgungsmöglichkeiten.
Leider. Und ja. das macht es natürlich auch schwierig, gerade bei Schwangeren. Ja. Eine gynäkologische Patientin, die kann man auch wohin schicken. Eine Schwangere zur Geburt, das wird schwierig. Und gerade da braucht es oft wirklich auch eine spezielle Betreuung.
Mit welchen Beschwerden, ganz kurz noch an Sie, Frau Doktorin Hölpfer, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Mit welchen Beschwerden kommen denn die Frauen in ihre spezielle Ambulanz? Ist das schon im Zusammenhang mit Geburt oder Kinderwunsch oder?
Wir haben das geteilt, wir haben das mhm. 4-mal im Monat und an 2 Tagen im Monat kommen Schwangere, von denen wir wissen oder vermuten, dass sie beschnitten sind zur Begutachtung. Und an den anderen 2 Tagen betreuen wir nicht Schwangere, die vorwiegend über das FEM Süd zu uns kommen, weil sie dort beraten wurden mhm. und eben Beschwerden haben wie Regelschmerzen, Beschwerden beim Geschlechtsverkehr und so weiter.
Und weil wir schon sehr weit in der Sendung sind, vielleicht auch von Ihnen noch, Frau Doktorin Hölpfer, kurz einen kurzen Blick in die Zukunft. Was würden Sie sich für die betroffenen Frauen wünschen? Was fehlt? Was braucht es?
Ich würde mir wünschen im Grunde, dass wir uns alle hier, die wir sprechen, gerade wegrationalisieren, indem die Frauen so gut aufgeklärt sind, dass das nicht mehr passiert. Ich denke, dass kein Elternteil seinem Kind eigentlich was Schlechtes will, sondern dass da ganz viel Unwissen am Werk ist und die wahre Prävention, dass wir sowas in Zukunft nicht mehr haben müssen auf der Welt, wäre, dass man die Menschen auch in den Heimatländern, so wie die Frau Dr. Kohl das eh macht mit ihren Organisationen, ja. so aufklärt, dass die Eltern auch verstehen, was das für dramatische Konsequenzen hat, weil ich glaube, dann müssten wir darüber nicht mehr diskutieren.
Also das heißt Empowerment und nicht Hilfe von oben herab. Das Schlusswort haben Sie, Frau L. Jelede. Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft? Was brauchen wir? Man kann sich dem, glaube ich, schon anschließen, was Frau Doktorin Hölpfer gesagt hat.
Ja, genau, ja. was sie sagt. Und in Österreich ist wirklich viel getan von Österreich Integration Fund, von Bundeskanzleramt, von Frauenministerien, Frau Raab, von BMI. Es ist wirklich viel, viel getan und sehr gut von immer von 57. Aber ich glaube, was brauchen wir, die Frauen aus den praktizierenden Ländern? Geduld, Verständnis, ja. Und auch die Chance, dass die Frauen gegen FGM selber sein. Und das kann man durch Aufklärung und durch die Angebote von FEMSO zum Beispiel.
Gibt es noch eine kurze Message auch an die betroffenen Frauen von Ihrer Seite?
Trauen sich, reden darüber. Hier gibt es offenen Ohr und hier gibt es die Hilfe.
Dass es auch das gibt.
Ja, ja. das gibt. Ja. Sie sind hier Menschen und Menschen brauchen frei von Leben, von Schmerzen leben und sie haben Rechte, bitte nutzen Sie diese Chance und darüber auch sprechen. Sagen die Leute, was haben sie von Problemen?
Ja, Vielen Dank an meine Gäste, dass sie heute in der Sendung waren. Es ist also wichtig für betroffene Frauen, ihnen aufmerksam zuzuhören, ihren Lebenskontext zu verstehen und auch die Kraft der Frauen zu erkennen und um ihnen so auch wirklich gute Unterstützung zu bieten. Wir sind damit am Ende der Sendung angelangt. Ich verabschiede mich damit auch im Namen der Redaktion, Lydia Sprinzel und Christoph Lepprich sowie Ronny Thekal, der diese Sendung gestaltet hat. Auf Wiederhören, sagt Ihre Karin Gutierrez-Lobos.